Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Starre. Extrem viele Informationen prasseln herein und ich benötige Zeit, alles zu filtern, Gedanken zu sortieren, eine Meinung zu bilden, um handeln zu können. Und da ist noch was. Von jetzt auf gleich müssen wir Schule zu Hause erledigen.
Es ist 23 Uhr abends, mitten in der Woche. Ich gehe ins Bett und bin total überrascht. Es ist nichts zu hören. Es ist mucksmäuschenstill, obwohl ich mitten in der Stadt wohne.
Ich sitze abends vor meinem Fenster und schaue auf die Straßen. Es ist so ruhig. Ich bin vollkommen geflasht. Ich war schon lange nicht mehr in der Stadt in so vollkommener Stille.
Die Stauffenbergallee, eine große vierspurige Straße, ist um 8 Uhr morgens komplett leer. Keine Autoschlangen, kein Hupen und kein Fluchen. Ruhe. Das Gefühl, dass wenn sogar der Verkehr zum Erliegen kommt, von jetzt an alles möglich ist. Die Krise ist vorbei. Ich gehe durch die Straßen, fröhliche Gesichter. Eine seltsame Ruhe liegt über der entspannten Geschäftigkeit. Am neuen kooperativen Lebensmittelladen blauschen zwei Menschen. Sie kennen sich schon aus Krisenzeiten durch die Nachbarschaftshilfe. Jetzt teilen sie sich eine der ehrenamtlichen Schichten im Laden. Die Fassade wird gerade neu gestrichen. Ich halte kurz an und nehme mir einen der wunderbaren Kaditzer Äpfel. Bedanke mich. Ohne Bezahlung. Nach dem Zusammenbruch des Finanzsystems und des Staatensystems haben die neu gegründeten Nachbarschaftsräte entschieden, dass Geld abgeschafft wird. Für manche Menschen ist das sehr, sehr schwer. Sie können aber in der Übergangszeit noch mit Pappgeld bezahlen. Es wird versucht, eine Wirtschaft zu etablieren, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Alle sollen bekommen, was sie brauchen. Ich grüße Samira, die sich im Tischlerinnen-Repair-Café gerade einen neuen Schrank baut. Es gibt jetzt unzählige solcher Orte, wo Menschen Wissen und Ressourcen teilen. Schließlich mussten viele der Orte des Konsums während der Krise schließen. Durch den generalen Mietstreik und die langen Kämpfe um das Recht auf Stadt konnten viele der InvestorInnen aus dem Stadtteil gedrängt werden. Die Häuser gehören jetzt den BewohnerInnen. Plötzlich wurde allen klar, dass es keinen Grund mehr gibt, dass Menschen ohne Wohnung sind, da es ja genug Raum für alle gibt. Fröhlich winkt uns Samiras Tochter von der anderen Straßenseite zu. Sie lernt gerade spielerisch mit den anderen Kindern unterschiedlichen Alters. Heute das Rechnen mit glänzenden Murmeln. Die Kinder können jetzt selbst entscheiden, was sie wie lernen möchten. In den Kinderräten legen sie fest, welche Materialien sie aus den Repair-Cafés benötigen und welche der eingebrachten Projekte dort umgesetzt werden können. Die ErzieherInnen und PädagogInnen unterstützen sie. Ich winke noch einmal und gehe dann weiter. Mein Ziel für heute ist das Gesundheitshaus am Ende der Straße. Eine der selbstverwalteten Ponykliniken in der Stadt. Das Gebäude erinnert noch stark an die Krankenhäuser von damals. Doch das ist nur die Hülle. Als in der Krise vielen Menschen klar wurde, dass das neoliberale Spar- und Vermarktungsdiktat unsere Gesellschaft und Gesundheit kaputt macht, waren drastische Schritte nötig. Es gab so viele Baustellen, aber auch viele Menschen, die zum Leben erwachten. Seniorinnen, die mit Freude feststellten, dass ihre Ideen und Fähigkeiten für die Gemeinschaft benötigt wurden. Menschen, die aus dem Winterschlaf langer, ausbeuterischer Lohnarbeit erwachten und sich in den Frühling des gemeinsamen Schaffens stürzten. NachbarInnen erfuhren, wie viel Genugtuung es bereitet, wenn die Energie, die Ideen, der Geist von vielen zusammengeschlossen wird, sich pulsierend erhebt und den Mief verklausulierter, starrer Regeln hinwegfegt. Es wurde schnell klar und auch schnell damit begonnen, die Wirtschaft zu dezentralisieren und wieder lokal zu produzieren. Ein schwieriger Prozess, der uns noch lange, lange begleiten wird. In der Poliklinik angekommen, hole ich fix ein Medikament für meine Nachbarin. Seitdem sich ÄrztInnen, PflegerInnen, TherapeutInnen und das restliche Personal hier die Schichten eigenverantwortlich teilen und es nicht mehr nur ums Sparen, um Effizienz und Leistungsdruck geht, sind alle viel entspannter geworden. Auf dem Weg nach draußen begegne ich einem Schwein. Als die Menschen erfuhren, was Freiheit sein kann, fanden es viele nicht mehr in Ordnung, Tiere auszubeuten. Zu schmerzlich erinnerten die Schlachthöfe und Megaställe an ihre eigene jahrelange Ausbeutung. Viele Tiere leben jetzt mit in der Stadt. Vereinfacht wird das durch die neuen Mobilitätskonzepte. Motorisierter Individualverkehr war ja schon vor der Krise ein Relikt aus der Urzeit. Als die Automobilindustrie nicht mehr mitreden konnte, fiel die Transition leicht. Die Menschen entschieden sich gegen den Lärm, die Abgase und überhöhten Geschwindigkeiten. Jetzt teilen sich Menschen und Tiere die Straßen, was natürlich auch oft zu Problemen führt. Viele der domestizierten Tiere sind jedoch auch in den Wald und die Felder geflüchtet und gefährden die immer noch stark gebeutelten Ökosysteme. Und die zarten, jungen Triebe der neu gegründeten solidarischen Höfe. Ich streichle dem Schwein kurz über den feuchten Rüssel und seufze. Eine weitere Herausforderung, der wir uns annehmen müssen.
Leider ist es noch nicht so gelaufen. Also beginnen wir von vorn.
Woher kommt eigentlich dieser Coronavirus? Laut Medienberichten wird als ein möglicher Ausgangspunkt ein sogenannter Wildtiermarkt in Wuhan, China genannt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind sich ForscherInnen uneinig, von welchem Tierwirt der Virus auf den Menschen gelangt ist. Ob von der Fledermaus, Schuppentier oder Schlange. Dass tierliche Viren auf Menschen übertragen werden können, ist nicht neu. Dies haben Virologinnen, Biologinnen und Forscherinnen seit Jahrzehnten auf dem Radar. Hier mal ein Zitat aus der Taz bzw. der Le Monde Diplomatique. Es passiert heute zwar immer häufiger, dass tierische Mikroben zu menschlichen Krankheitserregern mutieren, aber das Phänomen ist nicht neu. Erstmals aufgetreten ist es um die Zeit der Neolithischen Revolution, also als der Mensch begann, Lebensräume in der Wildnis zu zerstören, um Ackerland zu gewinnen und Tiere zu domestizieren. Im Gegenzug haben die Tiere uns einige vergiftete Geschenke gemacht. Die Masern und die Tuberkulose verdanken wir den Kühen, den Keuchhusten, den Schweinen und die Grippe, den Enten. Weiter heißt es, in Bangladesch drangen die Briten in die riesigen Mangrovenwälder der Sundarbans ein, um Reisfarmen zu errichten. Dadurch gerieten die dort lebenden Menschen mit den Bakterien in Kontakt, die sich im Brackwasser aufhielten. Die Pandemien, die durch das Vordringen in der Kolonialzeit ausgelöst wurden, verfolgen uns bis heute. Aus dem Lentivirus der Makaken wurde HIV, das Brackwasserbakterium der Sundarbans wurde unter dem Namen Cholera bekannt und hat bis heute 7 Pandemien verursacht. Viren, wie zum Beispiel bei SARS, Ebola, HIV, Bonaviren, Affenpocken, die sogenannte Vogelgrippe oder die sogenannte Schweinepest, stammen also von Tieren. Dafür können allerdings die Tiere nichts, denn tatsächlich lebt der größte Teil der Mikroben in den Wildtieren, ohne ihnen im geringsten zu schaden. Die Ursache, dass tierliche Viren auf Menschen übergehen, hat folgende Gründe. Laut Dennis Carroll, er ist amerikanischer Virologe, Biologe, arbeitete lange für die US-Entwicklungsbehörde, aktiv beim Schwerpunkt Pandemievorsorge, meint, dass das Bevölkerungswachstum eine maßgebliche Rolle spielt. Also führen wir uns mal folgende Fakten vor Augen. 1918 lebten gerade mal 1,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Sprich, es hat ca. 300.000 Jahre gedauert, bis die Bevölkerungszahl auf 1 Milliarde angestiegen ist. In den letzten 100 Jahren sind etwa 6 Milliarden hinzugekommen. Diesen Anstieg können unsere Ökosysteme fast nicht aushalten, ohne größere Schäden davon zu tragen. Daraus resultiert ein engeres Agieren mit sogenannten Wildtieren, weil Menschen halt immer weiter in deren Lebensräume eindringen. Tiere bleibt quasi nichts anderes übrig, als sich in die reduzierten Lebensräume zurückzuziehen. Das bestehende gesellschaftliche Mensch-Tier-Verhältnisse, bei dem Tiere als nutzbare und essbare Objekte angesehen werden, führt zwangsläufig zu einem engen Kontakt zum Mensch. Beispielsweise nennt Christian Drosten, das ist ein momentan sehr bekannter Virologe, der die Bundesregierung berät, meint auch, dass auf Pelzfarmen bei Marderhunden Coronavirus festgestellt und nachgewiesen wurde und auch weitere Wildtiere gefangen gehalten und getötet werden. Ebenso verhält sich das mit den anfangs beschriebenen Wildtiermärkten. Wie fatal im Hinblick dessen sind somit Entscheidungen nationaler Regierungen, wie zum Beispiel unter Trump oder Bolsonaro, die Industrie von allen Umweltauflagen und sonstigen Einschränkungen befreien zu wollen, somit weiter die Zerstörung von Lebensräumen voranzutreiben und die Übertragung tierischer Mikroben auf den Menschen zu begünstigen. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wie Probleme, erstens sind immer weitere Wohnungsgebiete erschlossen und ausgebaut werden. Zweitens haben wir eine Landwirtschaft, die sich gerade zerstörerisch auf unser Ökosystem auswirkt. Und drittens ist das tiefe Eindringen in die Natur aufgrund ihrer wertvollen Mineral- und Rohstoffe, was mit dem wirtschaftlichen Interesse begründet ist. Aber bleiben wir kurz nochmal bei der industriellen Landwirtschaft. Denn eine weitere Problematik ist die sogenannte Massentier- oder Intensivtierhaltung, also das Halten sogenannter Nutztiere auf engstem Raum, was eben auch ideale Bedingungen für die Verwandlung von Mikroben und Überspringen auf den Menschen mit sich bringt. Wir müssen erkennen, dass das vermehrte Auftreten von Viren im engen Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion, insbesondere der Tierhaltung und der Gewinnmaximierung multinationaler Unternehmen steht. Was wir benötigen? Wir benötigen einen grundlegenden, radikalen, anderen Umgang im Mensch-Tier-Verhältnis. Also weg von reformistischen Forderungen hin zur Anerkennung, dass Tiere keine Waren sind, sondern individuelle Lebewesen, welche aus menschlichen Verfügungszwecken befreit werden müssen. Außerdem brauchen wir eine andere Wirtschaft, die nicht auf Gewinnmaximierung und Wachstumsabhängigkeit beruht. Wir brauchen eine gerechtere Wohn- und Raumplanung. Wir benötigen eine solidarische ökologische Agrarwende hin zu bio-veganen Landwirtschaft, das heißt eine Landwirtschaft, die ohne tierliche Bestandteile, wie zum Beispiel tierlichen Dünger, auskommt. Außerdem benötigen wir globale Gerechtigkeit und Intersektionalität. Und nicht zuletzt benötigen wir Utopien, progressive Ideen, Visionen und Impulse für ein gutes Leben für alle. Ein gutes Leben für Tier, Mensch und Natur.
Es gibt Kaffees und Wein.
Und im Wellenbad gibt's Wein.
gibt Arbeitslosenzahlen.
Und am Stellenmarkt gibt's Stellen.
Es gibt Normen und Tarife.
Und die Charts und die Show.
Und Zölle und Patente.
Und Geld gibt sowieso die Welt.
Die Welt ist was Gemachtes.
Und du kriegst deine tägliche Kopie.
Die Welt
ist was
Gemachtes. Und bis da und dahin aus Notwendigkeit. Und der Rest ist Utopie. Krisen und Kredite
und Profite und Patente
und die Renten und die Grenze
und die Reisedokumente
und der Salon
und ein Halsband für Schweine.
Und das ist, warum ich meine,
die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt
ist was Gemachtes.
Und bis da und dahin aus Notwendigkeit. Und der Rest ist Utopie.
Es gibt Zahlungsbestimmungen
und dafür ein Formular
und Mahnungen und Fristen
und das Abrechnungsjahr,
Fernsehen und Statements,
die allen gefallen
und Banken und Ämter
und alles im Allgemeinen.
Es gibt viel zu viele Food. Es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich erkläre meine Steuer.
Sie erklärt sich.
In Brüssel sitzt ein Ungeheuer,
das im Rätsel zu mir spricht.
Ich verstehe nur so viel.
Geld ist Tyrannei.
Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen. Es geht um
die ganze Bäckerei.
Denn die Welt
ist was
Gemachtes.
Und du kriegst eine tägliche Kopie. Die Welt
was Gemachtes.
Bis da und dahin aus Notwendigkeit. Und der Rest ist Utopie.
Viel zu viel Ärger
und viel zu viel Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu viel Wut. Ich habe
ja, wie sieht sie denn aus, unsere Gesellschaft? Was ist denn passiert? Passiert, als die Krise begann. Passiert ist Folgendes. Es gab einen Rückfall in nationale Identitäten. Grenzen wurden geschlossen und Nachbarinnen, die vorher Nachbarinnen waren, waren plötzlich AusländerInnen. Die EU als Konstrukt hat überhaupt nicht funktioniert. Das Bedürfnis nach Sicherheit wirft Menschen auf Altbekanntes zurück. Und altbekannt schien nationalstaatliche Reflexe zu sein. Grenzen scheinen uns eine scheinbare Sicherheit zu geben, die, wie es schon sagt, scheinbar ist. Und wenn es einen starken Staat gibt, dann sind die Menschen oft konformistisch. Sie suchen diese Sicherheit und glauben das, was ihnen gesagt wird. Sie kommen gar nicht auf die Idee, selber Dinge in die Hand zu nehmen. Und der Raum für Selbstverwaltung wird auch immer geringer, wenn der Staat immer repressiver wird. Wenn der Staat vorgibt, wer sich mit wem, wann, wo treffen darf. Und wenn nur Arbeit und Konsum, also das alltägliche Shopping, Gründe sind, sich mit Menschen zu treffen. Ja klar, es ging ja ums Gesundbleiben, das Verringern der Ansteckungsgefahr, um das Schützen des Kollektivs, die kollektive Gesundheit. Was ist denn die kollektive Gesundheit? Wer wird da mitgedacht bei dieser kollektiven Gesundheit? Was ist mit Menschen, die keine Wohnung haben? Menschen, die hier nicht gemeldet sind? Menschen, die keine Krankenversicherung haben? Menschen, die keinen legalen Aufenthalt hier haben? Menschen, die Handicaps haben? Menschen, die physisch nicht so stabil sind? Die Liste lässt sich fortsetzen. Die Selbstwahrnehmung der Gesellschaft, zu Hause bleiben, Homeoffice machen, einkaufen gehen, Online-Shopping. Ein geringer Teil der Gesellschaft hilft auch obdachlosen Menschen. Alle die, die nicht mitmachen können, fallen raus. Es gibt keine Unterstützungsangebote, keine Möglichkeiten, die Folgen für die Einzelnen von der Isolation abzufangen. Alle sind sich eigentlich selbst die Nächsten. Und Solidarität verkommt zu einer hohlen Phrase. Es gibt Hilfsprogramme, ja, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber nicht, um die Menschen zu unterstützen in der momentanen Situation. Sei es finanziell, sozial oder ganz einfach emotional. Das bleibt oft in einem kleinen Sektor. Ehrenamt heißt es. Viele Menschen versuchen dort zu helfen. Aber das kann das große Ausmaß an Hilfe, was bedürft, nicht unbedingt abdecken. Und es wird auch dort, viele ehrenamtliche Helferinnen können gar nicht unbedingt helfen, weil sie dürfen ja nicht raus und sie gehen ja nicht wirklich arbeiten oder einkaufen. Aber wir wünschen uns eine kooperative Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Menschen sich selbst organisieren können und eine Verwaltung in die Hände nehmen können, ohne staatliche Institutionen. Denn nur so übernehmen Menschen auch Verantwortung. Wir wollen gemeinschaftlich Güter verwalten und austauschen und wir möchten, dass alle Menschen nach ihren Bedürfnissen leben können, nach Möglichkeiten unterstützen und produzieren. Und das alles in gegenseitiger Hilfe, damit Menschen nicht auf der Strecke bleiben und einfach ausgeschlossen werden oder sozial isoliert, wie das gerade passiert.
Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, ni a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me que nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una
Ja, in letzter Zeit gab es einen Begriff, der auch sehr häufig gefallen ist. Und gerade wenn wir jetzt über Gesellschaft gesprochen haben, stellt sich die Frage, was ist mit dem Begriff systemrelevante Arbeit eigentlich gemeint? Der Begriff ist in sich irgendwie unlogisch, weil ein System allgemein ein abgrenzbares Ganzes, bestehend aus verschiedenen Einzelteilen, die irgendwie miteinander geordnet verbunden sind, ist und in dem jedes seine gleiche Wichtigkeit hat. Dann stellt sich die Frage bei Systemrelevanz, welches System ist denn gemeint? Warum spricht Mensch nicht von gesundheitsrelevanter Arbeit oder gesellschaftsrelevanter Arbeit? Ausgehend von der allgemeinen Definition kann dieser Begriff also nicht die Gesellschaft oder die Menschen meinen, sondern nur das kapitalistische Wirtschaftssystem oder und das Staatssystem. Es geht folglich also nicht vorrangig um den Erhalt von Menschenleben, beziehungsweise geht es darum, wenn dies dem Staatserhalt dient. Daher geht es also neben den Berufen, die wirklich Menschenleben erhalten, vorrangig auch um Berufe, die unsere kapitalistische Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. Die Staatsstrukturen und die vom Staat geheuchelte Sicherheit. Ein Beispiel dafür ist die Produktion von Wirtschaftsgütern wie Autos statt Beatmungsgeräte, die eigentlich viel wichtiger wären zurzeit. Oder dass in Italien nicht relevante Produktion erst Ende Mai geschlossen wurde. Oder dass bei uns zurzeit trotz steigender Infektionszahlen mittel- und kleinständische Unternehmen wieder aufgemacht werden. Die Wirtschaft, die kapitalistische, muss erhalten bleiben. Eine Gefährdung dieser Menschen, die jeden Tag vorwiegend wenig geschützt ihre eigene Gesundheit riskieren müssen, wird dabei in Kauf genommen, da sie ja dem übergeordneten Wohl dienen, dem Staat. Hinterfragt wird diese Abwägung von Staatsinteressen gegenüber Menschenleben dazu viel zu selten. Freilich sind innerhalb dieser systemrelevanten Berufe die Gesundheitsrisiken auch noch ungleich verteilt. Menschen in Führungspositionen können häufiger Homeoffice erledigen, sind seltener mit anderen Menschen und damit Infektionsrisiken konfrontiert. Und sie besitzen auch finanzielle Mittel, um eigene Schutzmaßnahmen zu bezahlen. Das Hauptrisiko tragen somit also prekäre Arbeiterinnen. Und natürlich Menschen, die wirklich Menschenleben direkt erhalten oder sich durch Ehrenamtsarbeit freiwillig diesem Risiko aussetzen. Als Beispiele seien hier genannt die Pflegekräfte, die jeden Tag hohen Infektionsrisiken ausgesetzt sind und mit wenig Schutzausrüstung ausgestattet werden. Weiterhin geht es um Arbeiterinnen in der Post oder im Verkauf. Auch Reinigungskräfte sind häufig betroffen. Dazu einen kurzen Bericht einer Arbeiterin in Italien. Sie schreibt, dass es in vielen Betrieben freie Hand gelassen wird, ob Schutzmaßnahmen eingehalten werden oder nicht. Und es gibt oft keine oder nur unzureichende Schutzmaßnahmen. Sie schreibt, oft wird die gleiche Maske eine Woche lang benutzt. Und so wird die Maske, die dich eigentlich während deiner Arbeit schützen sollte, nicht getauscht, weil dir kein Ersatz zur Verfügung gestellt wird. Probiert ihr mal, mit 200 Personen auf kleinstem Raum eingepfercht zu sein und dabei den jetzt so wichtigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Soll das ein Witz sein? Das ist ein Hohn für die gesamte Arbeiterinnenklasse. Die, die jetzt noch arbeiten, werden die zukünftig Kranken sein. Was bringt diesen Menschen eigentlich Social Distancing, wenn sie jeden Tag am Infektionsherd arbeiten gehen? Andere Berufsgruppen, die nicht systemrelevant sind und auch nicht mit Homeoffice die Zeit überbrücken können oder für die Homeoffice nicht möglich ist, für viele alleinerziehende Elternteile mit Kita-Kind ist der Begriff Homeoffice ein reiner Hohn, sind zum Großteil sich selbst überlassen. So wurden finanzielle Mittel für Betriebe bereitgestellt, um diese und damit unser Wirtschaftssystem zu unterstützen. Aber Sozialpakete gab es nicht für die zahllosen Arbeiterinnen, die zum Beispiel über Zeitarbeitsfirmen angestellt sind oder auf Honorarbasis, die in der Gastronomie oder im Kulturbereich arbeiten, um nur einige zu nennen. Wir haben also wieder eine klare Klassenverteilung. Die einen, die finanzielle Unterstützung bekommen und oder ihre oft Leitungsaufgaben im sicheren Homeoffice erledigen können. Und die anderen, die sich jeden Tag dem Infektionsrisiko aussetzen, um mit ihrer Arbeitskraft das System zu erhalten. Oder im Falle fehlender Systemrelevanz nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Nicht zu vergessen sind jene, die von vornherein schon zu den Vergessenen gehören, wie Refugees, Erkrankte oder Menschen mit Behinderung, Rentenaufstockerinnen, um nur einige zu nennen. Weiterhin werden mit dem Begriff systemrelevante Berufe offiziell alle Arbeiten, die nicht zur Lohnarbeit zählen, auch ausgeklammert und daher bezüglich auch Schutzmaßnahmen sich selbst überlassen. Ehrenamtliche Arbeit, die Versorgung der Kinder, politisch freiwillige Tätigkeiten, nachbarschaftliche Hilfe sind nur einige Bereiche, die hier nicht mitgedacht werden und die unsere Gesellschaft aber mindestens genauso stützen. Man kann also sagen, dass die Pandemie gerade in einer Zeit der Krise des globalen Kapitalismus auf dem Rücken der Schwächeren ausgetragen wird. Es kommt wieder zur Ausbeutung von Arbeiterinnen, zum Wohle aller. Unsere Wirtschaft darf nicht mehr Profitorientierung nachgehen. Sie muss gemeinwohlorientiert sein.
Schlafen gehen, seit Jahren sieht der Tag so für dich aus. Wohnung putzen, Kinder füttern, gut verstehen mit anderen Müttern. Irgendwann frisst dich der Stress mal auf. Und von Zeit zu Zeit holt der ganze Mist dich ein. Und dann nimmst du dir die Freiheit raus. Dich 10 Minuten hinzusetzen lässt halt mal die anderen stressen, weil du mal eine kurze Pause brauchst. Und genau da kommt dein Chef. Und der ist eh total bescheuert. Und als er nicht so sitzen sieht, hat er dich sofort gefeuert. Und jetzt stehst du da vorm Arbeitsamt und denkst allein, Ozean, das war der Plan von Anfang an, mit dem Segelkahn einfach mal rauszufahren. Kindheit rumgesessen und den ganzen Scheiß gefressen, den sie dir erzählt haben, um dich zu einem Arbeitstier zu machen. Und so viele gute Sachen machtest du deswegen lieber nicht. Und die ganze Lernerei ging dir so am Arsch vorbei. Was hatte das zu tun mit deinem Leben? Doch du hast das durchgezogen und du bist jetzt wohlerzogen und man soll ja arbeiten gehen. Und alles für so ein Stück Papier. Und jetzt hältst du es in der Hand. Das echte Leben ist jetzt hier. Jetzt hängt es ordentlich im Schrank. Und jetzt sitzt du da im Hörsaal rum und eine Träne läuft dir stumm und heimlich deine Wange lang. Und die Gedanken fangen wieder an. Nach dem Abi wolltest du mit dem LKW nach Peru oder Tibet. Noch 3 Jahre und dann fängt das an. Uni dauert nicht mehr lang.
Und jetzt sitzt du da im Altersheim und möchtest lieber etwas jünger sein. Jetzt bist du draußen und es liegt daran, dass man dich nicht mehr verwerten kann. Das Leben geht so schnell dahin, deine Warnungen verhallen im Wind. Hört keiner hin, und zwar weil die Jugend hat ja keine Zeit.
In Zeiten von Corona und auch wenn wir jetzt gerade über systemrelevante Arbeit gesprochen haben, dürfen wir natürlich unser Gesundheitssystem nicht vergessen. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir natürlich eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung bezüglich Verfügbarkeit und Aufwand. Wir haben ein sehr ausgebautes Versorgungsnetz. Unser Gesundheitssystem folgt 4 Prinzipien. Das ist einmal die Versicherungspflicht, das heißt, dass theoretisch jeder krankenversichert sein muss, entweder privat oder gesetzlich. Das ist die Beitragsfinanzierung, das heißt, dass unser Gesundheitssystem sich vor allem über Beiträge in diesen Kassen finanziert, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geleistet werden. Das ist das sogenannte Solidaritätsprinzip, nach dem im Krankheitsfall die Solidargemeinschaft gemeinsam aufkommt für die Versorgung. Und es ist das Selbstverwaltungsprinzip, das heißt, dass der Bund zwar Rahmenbedingungen vorgibt, allerdings die detaillierte Ausgestaltung der Versorgung von den Ländern und von den verschiedenen Akteuren übernommen wird. Probleme gibt's bei diesen Prinzipien natürlich auch, beim Stichwort Krankenversicherungspflicht. Ist häufig das Problem, dass bestimmte Gruppen durch dieses Raster fallen, zum Beispiel Obdachlose, Geflüchtete und so weiter, die dann wiederum schon große Schwierigkeiten mit der Versorgung haben. Und auch was das Solidaritätsprinzip angeht, kann man diesen Begriff Solidarität schon hinterfragen. Wenn aufgrund von Wirtschaftlichkeit heute Krankheiten möglichst günstig behandelt werden sollen, wenn Privatversicherte vorgezogen werden und wenn Minderheiten, also Nichtversicherte, auch ausgeschlossen werden. Ja, der Aspekt der Wirtschaftlichkeit ist vor allem in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Man kann sagen, dass es ein Zweiklassensystem nach Versicherungsart gibt. Zum Beispiel ist das besonders spürbar, wenn es um Terminvereinbarungssysteme beim Facharzt geht, wo zum Teil schon verschiedene Leitungen für gesetzlich Versicherte und Privatversicherte geschaltet werden. Bei der Wahl der Maßnahmen, wo es viel darum geht, die günstigsten Maßnahmen zu wählen, der Druck auf das Personal, der stattfindet aufgrund dieses Wirtschaftlichkeitsprinzips und Bedürfnisorientierung kann dort auch nicht geleistet werden. Prävention ist auch ein Stichwort. Es ist relativ gering finanziert und auch schwierig koordiniert. Weiterhin ist das kapitalistische System ein ständiger, latenter Gesundheitsbelastungsfaktor. Das RKI hat selbst in einer Stellungnahme Stress als wichtigen gesundheitsbelastenden Faktor benannt. Wir würden schlechte Arbeitsbedingungen, finanzielle Unsicherheiten, Leistungsdruck schon als großen Stressfaktor betrachten wollen, den das kapitalistische System mit sich bringt. Auch gesundheitliche Aufklärung findet zwar statt, aber auch hier werden bestimmte Gruppen ausgeschlossen. Zum Beispiel nach Bildungsstand und auch Zugang zu diesen Aufklärungsmaßnahmen. Am deutlichsten wird dieser Wirtschaftsaspekt in der Krankenhausfinanzierung, die uns natürlich zurzeit besonders beschäftigen muss. 2003 wurde eingeführt eine Krankenhausfinanzierung durch Fallpauschalen. Das heißt, der Erlös aus Behandlungen und nicht der kranke Mensch steht im Vordergrund. Jede diagnostizierte Erkrankung hat einen fixen Preis. Daher heißt es, wer mit möglichst geringem Aufwand und schnell den Patienten behandelt, macht Gewinn. Seitdem kommt es immer weiter zu einer Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Krankenhäuser. Es gibt Wirtschaftsberater, die prüfen, ob Vorgänge nicht mit noch weniger Personal bewältigt werden können. Die Erlöse aus Patientenfällen werden zur Finanzierung der gesamten Krankenhausinfrastruktur verwendet, inklusive Personal. Das heißt, es kommt auch zu einer Selektion von Patienten. Das kann man zum Beispiel beim Abbau von Entbindungsstationen beobachten oder dass diese vereinfachter ausgestattet werden. Das heißt, es kann vorkommen, dass auf einer Kaiserschnittstation 1 bis 2 Pflegekräfte nachts für alle Patientinnen zuständig sind, inklusive neugeborener Babys, die sich alle nicht bewegen können und alle Schmerzen haben und Schwierigkeiten haben, bestimmten Belastungen umzugehen. Mensch könnte also von einer Gesundheitswirtschaft statt einer Gesundheitsversorgung sprechen. Es gibt eine klare Gewinnorientierung, unabhängig davon, ob gebrachte Leistungen individuell oder gesellschaftlich sinnvoll sind. Auch in der privatisierten medizinischen Forschung, Medikamentenherstellung und Impfung kommt dieser Wirtschaftlichkeitsaspekt zum Tragen. Beforscht wird nur, was finanziert wird, unabhängig von einem eventuell gegebenen Gesellschaftsinteresse. In den letzten Jahren kam es zu einem Abbau von angeblichen Überkapazitäten in den Krankenhäusern. Da diese ohne Krise nicht nutzbar waren und nur ein minimaler Teil des Budgets der Krankenhäuser zur Finanzierung von quasi Vorratsbetten erwirtschaftet wurden und es daher zu Gewinneinbußen kam. Das hat natürlich Auswirkungen auf die aktuelle Situation. Die Krankenhäuser müssen aktuell Kapazitäten freimachen. Planbare Eingriffe werden verschoben. Das bringt ein wirtschaftliches Risiko für das Krankenhaus mit sich, weil unklar ist, wann und wie viele Corona-Fälle eintreffen und damit dementsprechend Geld erwirtschaftet werden kann. Weiterhin ist unklar, ob diese Corona-Fälle und das damit erwirtschaftete Geld die Erlösausfälle durch die Verschiebung von den planbaren Eingriffen ausgleichen können. Und natürlich werden durch Corona-Patienten und die Isolationsnotwendigkeit viele Kapazitäten auch gebunden. Daher ist ein großer Anreiz für viele Krankenhäuser auch da, keine Corona-Patienten aufzunehmen, weil diese nicht lukrativ sind. Weiterhin führt das Wirtschaftsprinzip der letzten Jahre zu vorhandenem Personalmangel, der schon vor der Corona-Krise katastrophal war, in allen Bereichen und einer schlechten Ausstattung. Es fehlt an Schutzkleidung, es fehlt an Desinfektionsmitteln, es fehlt an Geräten, sowohl ambulant als auch stationär. Das führt natürlich zu einer hohen Belastung des Personals, vor allem bei dem Pflegepersonal schlechter Bezahlung und eigenem extrem hohen Erkrankungsrisiko. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass in den ambulanten Versorgungsstrukturen viele Ärzte oder auch Therapeutinnen selbstgenähte Mundschütze tragen, einfach weil die Ausstattung so schlecht ist. Aber Klatschen und Lobpreisen, das funktioniert. Wirkliche Wertschätzung und wirklicher Schutz kommt zu kurz. Gesundheitsversorgung darf nicht Marktanreizen folgen müssen.
Near the end of October, business was better. War scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. This particular evening, October 30th, Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radio.
But anything, there's something happening. Some shape is rising out of the pit and make out a small beam of light against a mirror. What's that? Jet of flame springs from that mirror and leaps right at the advancing men. Strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah!
Also was braucht es in Zeiten wie diesen? Es braucht Solidarität. Und Menschen sind solidarisch. Weltweit gab es Streiks. In Knästen, in Fabriken. Menschen haben aufgehört, ihre Mieten zu zahlen und haben sich zusammengetan und organisiert. Und das ist das Wichtige, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Und auch nur das ist Solidarität. Denn Solidarität heißt Menschen nicht nur in Krisenzeiten unterstützen. Solidarität heißt Physical Distancing, nicht Social Distancing. Solidarität heißt Menschen unterstützen und nicht den Markt. Solidarität heißt helfen, ohne Gegenleistung zu erwarten. Solidarität heißt Krisen nicht zu eigenen Werbezwecken zu nutzen. Solidarität heißt sich in die Lage anderer zu versetzen und auch mal die Perspektive zu wechseln. Solidarität heißt selber machen, statt auf Lösungen warten. Und Solidarität braucht keine Heldinnen, sondern sie braucht uns alle und ein kollektives Organisieren in gegenseitiger Hilfe.
Patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasía. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento cada mañana. Abrí mis alas, fui del paraíso con Lilith y niñas malas. No creo en nadie que arriba esté juzgando. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar. Cambio como la luna, de blanca a oscura.
Por eso yo no acepto los príncipes. cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
Das war unsere April-Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. In der letzten Stunde haben wir darüber gesprochen, was Gesellschaft sein kann, aber auch, was Gesellschaft schon vor der Corona-Krise nicht war und wo wir uns als Anarchistinnen eigentlich hinbewegen wollen. Wir wollen Gemeinschaften, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und nicht am Markt, wo sich Menschen selbst verwalten können, wo die Bedürfnisse, die Ideen und die Schaffenskraft von vielen einfließen in das, was wir täglich tun. Ihr könnt unsere Sendung nachhören auf freie-radios.net. Und außerdem auch auf der Website des Anarchistischen Netzwerkes Dresden, das ist and.notraces.net. Außerdem könnt ihr auch mal, wenn ihr möchtet, auf dem YouTube-Channel des Anarchistischen Netzwerks vorbeischauen, da stehen unsere Sendungen auch und noch andere Dinge, die hier so passieren. Unsere Musik, die wir heute gespielt haben, kam von Conny, Kleinkunstpunk, von Poddington Bear und von Rebecca Lane und ist wie immer Creative Commons. Falls ihr Interesse habt, beim Anarchistischen Hörfunk mitzumachen, dann schreibt uns gerne eine Mail an ahad, also ahad@systemli.org. Außerdem machen wir gerade eine Interviewreihe zur ganzen Coromania. Wir wollen verschiedene Perspektiven und Blickwinkel einfangen von Menschen, die gerade nicht so laut und präsent gehört werden, wie die Virologen und PolitikerInnen und ganzen ExpertInnen, und sprechen da von Woche zu Woche mit verschiedenen AkteurInnen, Initiativen und Menschen hier in der Umgebung. Auch auf der Seite vom Anarchistischen Netzwerk zu finden. Damit war es das für April. Bleibt gesund, widerständig und solidarisch.